Ich wurde nach meiner Meinung gefragt. Ich wurde nach meiner Meinung zu einer Person gefragt, der ich nie begegnet bin und sehr wahrscheinlich auch nie begegnen werde. Ich habe es auch erst gar nicht versucht, ihr zu begegnen. Es kam mir von Anfang an etwas unrealistisch vor. Ich habe ihren Namen bei Google eingegeben und bin bei etwa 93 Millionen Treffern gelandet. Gwyneth Paltrow steht da. American Actress und Businesswoman. Gibt man meinen Namen bei Google ein, kommt man auf eine Trefferzahl von 39.000 Treffern. Lena Reisner. Radsportlerin steht dann da, weil eine Person, die zufälligerweise genauso heißt wie ich, sehr gut und sehr schnell Fahrrad fahren kann. Ich fahre ganz okay Rad. Einmal bin ich gestürzt, weil ich die falsche Bremse betätigt habe. Seitdem bremse ich sehr viel, um nicht zu vergessen, welches die richtige Bremse ist. Ich schreibe auch ganz okay, weswegen es dazu bei Google auch ein paar Einträge gibt. Auch beim Schreiben bremse ich viel, meistens leider schon, bevor es einen Satz aufs Papier gebracht hat. Lange habe ich mich darüber geärgert, aber das Bremsen, denke ich, hilft dabei sicherzugehen, dass ich das, was ich sagen will, auch wirklich sage, und es beschützt mich davor, dumme oder verletzende Dinge zu sagen, hoffe ich. Das ist mir wichtig, als Mensch und als Autorin nicht dumm zu sein und nicht zu verletzen. Meiner Generation wird häufig vorgeworfen, wir seien verweichlicht und würden uns nicht mehr trauen, die Dinge beim Namen zu nennen. Unsere politische Korrektheit mache die Reibung, den Konflikt unmöglich. Ich liebe Reibung und ich liebe Konflikt. Ich mache schließlich Theater. Aber ich bin davon überzeugt, dass Reibung und Konflikt auf Augenhöhe stattfinden müssen und dass Beleidigungen einfältig und dumm sind. Das hier wird daher keine Hasstirade auf Gwyneth Paltrow, von denen gibt es genug. Das ganze Internet ist voll davon. Stattdessen werde ich mich mit Gwyneth gemeinsam auf einen literarischen Spaziergang begeben. Eine Freundin und Autorinnenkollegin beschrieb Essays einmal so, als literarischen Spaziergang. Und diese Formulierung scheint es sich in meinem Gehirn bequem gemacht zu haben. Ich gehe gerne spazieren. Beim Spazierengehen ist es nicht möglich, falsch zu bremsen. Es ist überhaupt schwer, etwas falsch zu machen. Ab und zu biegt man vielleicht mal komisch ab, aber manchmal macht man dabei auch eine Entdeckung. Ich begreife mein Flanieren als feministischen Akt. Der öffentliche Raum war und ist kein sicherer und einladender Ort für Frauen, nicht-binäre, queere, intersexuelle und Transpersonen. Das Bewegen durch den öffentlichen Raum war daher lange Männersache, ebenso wie das Schreiben darüber. Im 20. Jahrhundert entstand das Konzept des Flaneurs, als umherstreifender, intellektueller Literat, der aus seinen Beobachtungen des öffentlichen Raums seine Reflexionen gewinnt. Der öffentliche Raum hat sich seit dem 20. Jahrhundert stark verändert, denn ein Großteil des öffentlichen Lebens findet mittlerweile im Internet statt. Wir kommunizieren, arbeiten, shoppen, verbringen unsere Freizeit, lernen und verlieben uns im digitalen Raum. Die großen urbanen Schriftsteller, die großen Psychogeographen, von denen man am Wochenende im Observer liest, sie alle sind Männer. Und sie schreiben stets über die Arbeiten anderer Männer und schaffen so einen reifizierten Kanon schreibender, spazierengehender Männer. Als wäre der Penis eine Art Wanderstab. Ein notwendiges Anhängsel, das man zum Gehen braucht. Schreibt Lauren Elkin in Flaneuse und fordert, dass Frauen das Flanieren für sich neu definieren. Darum werde ich losgehen jetzt. Mit Gwyneth Paltrow. Eine Runde schlendern, bummeln, flanieren. Vielleicht. Und hoffe, dass wir trotz meiner Bremsvorgänge von der Stelle kommen. Dass wir gemeinsam etwas entdecken in den Tiefen des Netzes, durch welches wir uns bewegen. Ich gebe Gwyneth Paltrows Namen bei Google ein und halte kurz inne. Bremse vielleicht. Sofort schlägt mir die Suchmaschine Begriffe vor, welche in Hinblick auf Gwyneth Paltrow für mich interessant sein könnten. Dabei sind diese Vorschläge ja eigentlich vielmehr Dinge, welche andere Menschen gerne über Gwyneth Paltrow rausfinden möchten, wenn sie ihren Namen bei Google eingeben.
Gwyneth Paltrow. Age. Net worth. Kids. Candle. Goop. Husband. Daughter. Kids. Instagram. Oscar.
Steht da jetzt. Dafür, dass Gwyneth Paltrow als Schauspielerin bekannt geworden ist, scheinen ihre Filme relativ wenig Einfluss darauf zu haben, was Menschen über sie herausfinden wollen, wenn sie ihren Namen in die Suchmaschine eingeben. Von Interesse scheinen vielmehr ihr Privatleben, ihre Familienumstände, ihr Vermögen und ihr Unternehmen. Ich entscheide mich dafür, das Spiel weiterzuspielen und verwandle meine Suchmaschinenanfrage in eine tatsächliche Frage.
Is Gwyneth Paltrow?
Steht da jetzt. Wieder bremse ich.
Is Gwyneth Paltrow a vegetarian? Vegan? Close to her mother? Dating Johnny Depp? Dating Brad Pitt? Dating anyone? From a rich family? Found on a farm? Friends with Beyoncé? Going gray? Pregnant? Taller than Robert Downey Jr.? Getting the vaccine? Wrong about everything?
Wieder haben die Suchmaschinenvorschläge wenig mit ihrer Karriere als Schauspielerin zu tun und wieder geben sie einen interessanten Einblick dahingehend, was Menschen an Gwyneth Paltrow und ihrem Leben interessiert. Was sie ist und mit wem und in welchem Zustand ihr Körper dabei ist, geimpft oder ungeimpft, blond oder grauhaarig, kleiner oder größer als Robert Downey Jr. Ich klicke Enter und Google präsentiert mir einen weiteren Fragenkatalog.
Does Gwyneth have memory loss? Why is Gwyneth called Goop? What is Gwyneth Paltrow most famous for? Did Chris cheat on Gwyneth? What is the controversy with Goop? Why is Goop so popular? Who is CEO of Goop? Is Goop any good? Who is the Goop audience?
Die ganzen Fragen schreien mir ihre Antworten und Geschichten über Gwyneth-Unternehmen Goop schon in ihren Formulierungen ungefragt entgegen. Es ist, als hätte die Suchmaschine nicht nur die Antworten zu all diesen Fragen parat, sondern als hätte sie sich eine Meinung aus all dem gebildet, was ihre Nutzenden in sie hineingestreut haben. What is the controversy? Yes. Why is Gwyneth called Goop? Yes. What is Gwyneth Paltrow most famous for? Yes. Ich scrolle nach oben in die Suchleiste.
Gwyneth,
tippe ich ein. Nochmal, ganz neu, einfach nur
Gwyneth.
Google lässt sich davon nicht beirren. Es ist sich sicher, Gwyneth ist gleich Gwyneth Paltrow. Es kennt keine Gwyneth außer Gwyneth Paltrow. Ich scrolle nach unten.
Gwyneth Paltrow, Instagram. Gwyneth Paltrow, aktuelle Themen und Nachrichten. Zu Hause bei Gwyneth Paltrow.
Ganz unten dann
Gwyneth als Mädchenname, Herkunft und Bedeutung.
Klick. Ich werde weitergeleitet auf Vorname.com. Gwyneth. Nun in schnörkeligen, rosafarbenen Lettern.
Bedeutung, Übersetzung. Glück. Glückseligkeit. Weiße Frau im Fluss.
Ich google Glück.
Glück ist ein mehrdeutiger Begriff, der als Zufallsglück das Eintreten günstiger Ereignisse, Glück haben, und als Lebensglück das Empfinden momentaner bis anhaltender, friedvoller bis ekstatischer positiver Emotionen, sich glücklich fühlen, beziehungsweise die Erfüllung menschlichen Wünschens und Strebens, ein glückliches Leben führen, bezeichnet.
Ich google weiße Frau.
Die weiße Frau ist ein Gespenst, das in mehreren Schlössern europäischer Adelsfamilien gespukt haben soll.
Ich google im Fluss.
Im Fluss sein bedeutet in Bewegung zu sein. Im Fluss sein bedeutet sich entwickeln. Im Fluss sein bedeutet verändern.
Gwyneth Paltrow. Weiße Frau im Fluss. Glück. Glückseligkeit. Geboren vor 50 Jahren in Los Angeles. Hollywood Royalty. Tochter von Schauspielerin Blythe Danner und Produzent und Regisseur Bruce Paltrow. Patenkind von Steven Spielberg. Mit 26 gewinnt sie den Oscar als beste Hauptdarstellerin für Shakespeare in Love. Eine romantische Komödie, die 1998 herauskam und überraschenderweise mit 7 Oscars ausgezeichnet wurde. Unter der Regie von John Madden erzählt der Film eine fiktive Geschichte über William Shakespeare, der sich in die wunderschöne Viola verliebt, anhand von Motiven aus Shakespeares Stücken. Viola, gespielt von Gwyneth Paltrow, wurde allerdings gegen ihren Willen einem anderen versprochen. Um sich dieser Realität zu entziehen, flieht sie ins Theater und verkleidet sich als Mann, mit dem Ziel, in Shakespeares neuestem Stück aufzutreten. Dort geht es dann zwischen den beiden zur Sache, Viola wird zu Shakespeares Muse und am Ende fliegt natürlich alles auf.
That woman is a woman!
Wird schlussendlich mit Entsetzen festgestellt. Während der Film zwar versucht, sich feministisch zu positionieren, indem er thematisiert, dass Viola aufgrund ihres Geschlechts keine Freiheit hat zu entscheiden, wie und mit wem sie ihr Leben verbringt, reduziert er sie gleichzeitig als Inspirationsquelle für das männliche Genie. Viola wird zur Muse, dem Objekt männlicher Begierde, welches Shakespeare dabei hilft, sein künstlerisches Talent zu entfalten. Ihr Einfluss wird dabei als eine mysteriöse Kraft abgetan. Ihre Geschichte und ihre eigene Begabung verschwinden hinter dem, was der Künstler einzufangen vermag. Und das ist leider nicht ihr Intellekt, sondern vor allem ihre Schönheit.
I was a poet till now, but I've seen beauty that puts my poems at one with the talking ravens in the tower. If I could write the beauty of her eyes, I was born to look in them and know myself and her bosom. Did I mention her bosom?
What of her bosom?
Oh, Thomas, a pair of pippins as round and rare as golden apples.
Aber es war nicht der Oscar für das beste Skript, welcher für Entrüstung beim Publikum sorgte. Die Verwunderung bezog sich vielmehr auf die Auszeichnungen bester Film und bester Hauptdarstellerin. Ich würde jetzt gerne argumentieren, dass das natürlich daran lag, dass man jungen, schönen Frauen gerne ihr Talent und ihre Leistung abspricht und dass Filme, die für ein überwiegend weibliches Publikum konzipiert sind, verschmäht und als seichte Komödien abgetan werden. Während sich diese frauenfeindlichen Motive sicherlich durch die Art und Weise, wie der Film und Gwyneth Leistung darin diskutiert wurde, zogen, bezog sich die Entrüstung allerdings vor allem darauf, dass man eine Manipulation der Jury durch den Produzenten des Films, Harvey Weinstein, vermutete. Er redete den Oscar-Favoriten Saving Private Ryan in Hollywood-Kreisen schlecht und lud die Jurymitglieder zu einer Party mit dem Regisseur von Shakespeare in Love, John Madden, ein. Kontrovers diskutiert wurde aber nicht nur, dass Gwyneth Paltrow den Oscar als beste Darstellerin erhielt, sondern auch, wie sie sich im Anschluss dafür bedankte. Viele Zuschauende zweifelten an Gwyneth Glaubwürdigkeit oder sie fanden ihn zu emotional, zu lang, zu expressiv. Eine junge, emotionale Frau, die es wagt, über 3 Minuten zu sprechen. Irgendwie peinlich. Frauen die Glaubwürdigkeit ihrer Tränen abzusprechen, ist eine zutiefst in der Misogynie unserer Gesellschaft verankerte Praxis. Im Zuge der Hexenverfolgungen in der frühen Neuzeit war die sogenannte Tränenprobe eine Methode, bei der Frauen so lange gefoltert wurden, bis sie weinten. Nur ein Mensch könne weinen. Eine Hexe jedoch würde keine Tränen hervorbringen, so die Überzeugung. Man solle sich jedoch in Acht nehmen, denn die Hexe werde versuchen, weinerliche Laute von sich zu geben, das Gesicht zu verziehen oder sich Speichel ins Gesicht zu schmieren, um die Inquisitoren zu täuschen. So richtig aus der Mode gekommen scheint diese Praxis bis heute nicht. Wenn man sich ansieht, mit welcher gehässigen Begeisterung sich über die Videos von Amber Heard aus dem Gerichtsprozess mit Johnny Depp gebeugt wurde. Es ist kein Novum, dass Frauen, insbesondere Frauen in der Öffentlichkeit, gehasst, bedroht und verfolgt werden. Aber wer liebt sie eigentlich und warum? Um Gwyneth-Fans ein wenig besser kennenzulernen, trete ich einer Facebook-Gruppe mit dem Namen Gwyneth Paltrow's Loyal Loving Fans bei. Die Gruppe hat etwa 13.000 Mitglieder wovon der Großteil weiße, mittelalte Männer zu sein scheinen. Jeden Tag postet einer dieser weißen, mittelalten Männer, meistens ist es Mark, ein Foto von Gwyneth. Dieses Foto wird dann von etwa 10 bis 20 anderen weißen, mittelalten Männern kommentiert. Wow, steht dann da. Oder very haughty and charming and confident strong lady. Oder hi, beautiful picture. Ein Großteil der Fotos in der Gruppe zeigt Gwyneth in leichter, körperbetonter Kleidung. Ich versuche, mit den Gruppenmitgliedern in Kontakt zu treten. Was sie an Gwyneth abseits ihres physischen Erscheinungsbildes schätzen, will ich wissen. Aber mein Post wird von Gruppenadministratoren, ja Mark, ich weiß, dass du das warst, nicht zugelassen. Die Gwyneth auf den Bildern in der Gruppe ist selten über 30 und auch auf den wenigen Bildern, auf denen sie über 30 ist, sieht sie jünger aus. Das Älterwerden scheint ein großes Thema für Gwyneth zu sein. In ihrer Netflix-Serie The Goop Lab stellt sie eine ganze Episode lang Methoden vor, die helfen sollen, das Altern zu verhindern. Gwyneth lässt sich darin mit ihrem eigenen Blut therapieren. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? Can I sail through the changing ocean of tides? Can I handle the seasons of my life? Als Gwyneth ungefähr 40 ist, zieht sie sich aus der Schauspielerei weitestgehend zurück. Einzig die Marvel-Filme und das ein oder andere Herzensprojekt nimmt sie noch an, wenn Freunde sie darum bitten. Ich muss an Meryl Streep denken, die einmal in einem Interview erzählte, dass ihr in dem Jahr, als sie 40 wurde, 3 Hexenrollen auf einmal angeboten wurden, welche sie trotzig alle absagte. Und an Maggie Gyllenhaal, der mit 37 einmal gesagt wurde, sie sei zu alt, um das Love Interest eines 55-jährigen männlichen Kollegen zu spielen. Gwyneth sagt, sie habe die Lust an dem Beruf verloren und führt das zurück auf die Zeit der Oscarverleihung. In den 3 Wochen danach versteckte sie sich im Haus ihrer Eltern, weil ihr die Aufmerksamkeit zu viel wurde. Anschließend suchte sie nach einer neuen Lebensaufgabe. Sie wollte sich engagieren, Menschen an ihrem Lebensstil teilhaben lassen. So lässt sich der Gründungsmythos von Goop vielleicht ganz gut erzählen. Eine Frau, die schön, jung und erfolgreich ist und deswegen objektiviert und angefeindet wird und die dann ein Unternehmen gründet, welches Menschen dabei helfen soll, sich selbst zu lieben. Gwyneth, die zwar nicht in einer Garage, aber immerhin ganz casual in ihrer Küche sitzt und ihre Webseite launcht. Goop, weil alle erfolgreichen Online-Unternehmen angeblich 2 O's im Namen haben. Mittlerweile ist Goop von einem gratis Online-Newsletter zu einem 250-Millionen-Dollar-Business mutiert. Gwyneth, du läufst zu schnell. Ich komm nicht mehr mit, Gwyneth. Wir wollten doch spazieren gehen. Joggst du, Gwyneth? Ernsthaft? Jetzt warte doch mal auf mich. Nein, Gwyneth, ich will jetzt nicht. Geike, nicht kope, hatten wir gesagt. Ich brauche gar keine Kerze. Nein, wirklich nicht. Niemand braucht eine Kerze. Also nicht zu dem Preis. Ich kann mein Geld jetzt nicht für mich ausgeben, Gwyneth. Ich wollte doch spazieren gehen, weil das gratis ist. Und ich wollte doch spazieren gehen und... Wo sind wir denn hier abgebogen, Gwyneth? Lass uns nochmal umkehren. Vielleicht nochmal kurz an den Anfang, Gwyneth? In einer Zehntelsekunde fällen wir bereits ein erstes Urteil über eine Person, die wir zum ersten Mal sehen. Als ich Gwyneth zum ersten Mal sehe, spaziert sie. Ihre Handtasche schwingt bei jedem ihrer Schritte, sie ist noch keine 30 Jahre alt, ihre Haut strahlt, ihr hellblondes Haar liegt glatt und ordentlich auf ihrem Rücken, jede Strähne ihres Ponys sitzt perfekt, sie trägt eine fliederfarbene Bluse und einen engen dunkelblauen Rock, der ihre schlanke Figur betont. Als ich Gwyneth zum ersten Mal sehe, ist sie schön. So schön, wie es im Lehrbuch steht. So schön einfach, so schön, dass die Blicke an ihr kleben bleiben wie die Fliegen in der Leimfalle. Als ich Gwyneth das erste Mal sehe, wird sie beobachtet. Eine Frau bewegt sich durch den öffentlichen Raum. Ein Mann in einem Auto fährt vorbei und fängt an, ihr nachzustellen. Und Gwyneth spaziert. Ja, tatsächlich spaziert sie mit ihrer hin- und her schwingenden Handtasche in ein Nachtwäschegeschäft. Der Mann folgt ihr. Sein Blick scannt sich an den Negligés und Büstenhaltern vorbei und bleibt schließlich an Gwyneth hängen, die eine XXXL-Unterhose begutachtet. Als ich Gwyneth das erste Mal sehe, bin ich etwa 10 Jahre alt und sitze mit meiner Familie vor dem Fernseher. Wir schauen Schwer verliebt. Eine Komödie aus dem Jahr 2001, Regie führten Peter und Bobby Farrelly. Der Film war gerade auf DVD erschienen und Gwyneth spielt mal wieder das Love Interest. Meine gesamte Familie fühlt mit ihrem Beobachter mit, denn auch wir verlieben uns schockartig in Gwyneth. Der Mann, der ihr nachstellt, ist Hal, gespielt von Jack Black, ein zutiefst oberflächlicher Mensch, der sich ausschließlich in Frauen aufgrund von ihrem Aussehen verliebt. Als er mit Tony Robbins in einem Fahrstuhl stecken bleibt, hypnotisiert ihn dieser und plötzlich sieht Hal die innere Schönheit der Menschen, die ihm begegnen. Konkret umgesetzt ist das im Film dann so, dass die Frauen, denen Hal begegnet, jeweils von 2 verschiedenen Schauspielerinnen gespielt werden. Eine spielt also die Version, die Hal nach seiner Hypnose sieht, also die innere Schönheit, welche sich jetzt in ihrem äußerlichen Erscheinungsbild widerspiegelt, und die andere verkörpert die Person so, wie sie tatsächlich aussieht. Der Film ist natürlich so zusammengeschnitten, dass immer nur eine der beiden Schauspielerinnen zu sehen ist. Im Fall von Rosemary, in welche sich Hal, nachdem er sie ins Nachtwäschegeschäft hat spazieren sehen, unsterblich verliebt, bedeutet das Folgendes: Wenn Gwyneth Paltrow sie verkörpert, ist es die innere Schönheit von Rosemary, die wir sehen. Und wenn wir die über 300 Pfund schwere Ivy Snitzer oder Gwyneth Paltrow in einem Fettsuit sehen, dann sehen wir Rosemary so, wie sie tatsächlich aussieht. Hal verliebt sich also in die dicke Rosemary und denkt dabei die ganze Zeit, diese sehe so aus wie Gwyneth Paltrow. Und dabei setzt der Film zu 100% auf das Potenzial von Witzen über dicke Menschen.
What do you weigh, 110, 115 pounds?
Which one of my butt cheeks are you talking about?
Ich schaue den Film heute mit anderen Augen. Dass wir lachend vor dem Fernseher saßen und dachten, der Film enthält sogar eine positive Botschaft, kommt mir aus heutiger Perspektive abwegig vor. Warum fanden wir den damals gut? Frage ich im Familienchat nach. Ich weiß nur noch, dass Tim Jack Black cool fand. Ich fand Gwyneth Paltrow gut. Wahrscheinlich habe ich deshalb den Film gekauft, ist einer meiner Favoriten, schreibt meine Mutter. Meine Schwester schöpft sofort Verdacht. Findest du den Film problematisch? Auch mein Bruder schaltet sich ein. Die Dialoge sind sehr witzig, aber im echten Leben hätte Jack Black wahrscheinlich mehr als eine Backpfeife von Rosemary bekommen. Und wie fandet ihr Gwyneth? Hake ich nach.
Mein Lieblingsfact zu Gwyneth Paltrow war immer, dass sie eine eigene Diätlinie hat, in der sie unter anderem Alkaline Water vertreibt. Dieses trinkt sie nach eigener Angabe dann am liebsten mit einem Stück Zitrone drin, which kind of defeats the purpose.
Schwitzender Lachsmiley, schreibt mein Bruder. Meine Schwester schreibt,
und ich weiß noch, dass ich damals Gwyneth mega, mega toll fand. Sie war halt einfach ultra hübsch.
Auch meiner Mutter fällt noch mehr dazu ein.
Ich fand den Film sehr komisch und habe teilweise herzlich gelacht. Die Arschbombe, bei der mehr Wasser hochspritzt als erwartet, die Verführungsszene mit dem riesigen Schlüpfer, Jack Black mit seinem Kuckuckblick. Ist schon typisch amerikanisch mit seiner Leichtigkeit, aber gerade, dass der erhobene Zeigefinger fehlt, fand ich gut.
Ich weiß auch noch, dass ich Gwyneth ultra hübsch fand. Also die dünne Gwyneth. Die Fettsuit Gwyneth hatte allerdings keine Chance, ultra hübsch gefunden zu werden. Die Fettsuit Gwyneth hatte von Anfang an verloren. Eine Harvard-Studie, welche sich mit Voreingenommenheit und Vorurteilen beschäftigt und für welche über 4 Millionen Teilnehmende in einem Zeitraum von 10 Jahren befragt wurden, fand heraus, dass Voreingenommenheit und Vorurteile bezüglich von Geschlecht, Religion, sexueller Orientierung und Hautfarbe grundsätzlich eher abgenommen haben. Mit einer großen Ausnahme. Der Voreingenommenheit bezüglich des Körpergewichts. Diese Kategorie war die einzige, bei welcher laut der Umfrageergebnisse Vorurteile sogar zunahmen. Fatphobia und Fatshaming sind Bezeichnungen für ein Verhalten, welches auf strukturelle Art und Weise mehrgewichtige Menschen diskriminiert. Fatphobia hat sich aus dem Rassismus entwickelt, erklärt Sabrina Strings in Fearing the Black Body, The Racial Origins of Fatphobia. Es waren die weißen Männer der englischen weißen Oberschicht, welche zeitgleich mit dem Handel versklavter schwarzer Menschen in weißen Kreisen Diäten verordneten, um damit einhergehend schwarze Menschen abzuwerten. Völlerei und Fettleibigkeit wurde von den weißen Gelehrten mit Faulheit und Dummheit assoziiert und an Darstellungen von schwarzen Menschen geknüpft. Während die Werte der Zartheit, Disziplin und eines schlankeren Körpers von den Autoritäten der Moral mit englischen weißen Frauen in Verbindung gebracht wurden. Die Anthropologen des 17. Jahrhunderts konnten gar nicht aufhören, die Proportionen schwarzer Menschen für ihre weißen LeserInnen als übermäßig groß zu beschreiben. Irgendwann gingen sie sogar dazu über, Menschen wie Sarah Bartmann aufgrund ihres großen Gesäßes nach Europa zu fahren, um sie dort auszustellen. Insbesondere schwarze Frauen wurden daher als fett, wild, unkontrolliert stigmatisiert und sind bis heute von diesen Auswirkungen betroffen. In Filmen tauchen dicke Menschen häufig nur als Lachnummern auf. Die dicke, junge Frau im Film wird gezeigt, wie sie sich einen Haufen Essen ohne jeglichen Funken Selbstkontrolle in den Mund stopft. Häufig wird sie darauf reduziert, einen lächerlichen Nebenstrang einer Geschichte zu erzählen, der dann auch mal für ein bisschen Comic Relief sorgt, weil eine dicke Frau in einem Film zwangsläufig das Objekt der Lächerlichkeit ist. Ihre Persönlichkeit ist ihr dicker Körper und der hat gefälligst witzig zu sein. Schwer verliebt treibt dies auf die Spitze. Was sich als lustige Fabel über innere Schönheit tarnt, ist in Wahrheit ein zutiefst herablassendes und verletzendes Zeugnis davon, wie gesellschaftlich über mehrgewichtige Menschen gedacht wird. Besonders perfide ist dabei, dass die Rolle der dicken Rosemary überhaupt nicht mit einer dicken Darstellerin besetzt hätte werden können, weil es keinen Skinny-Suit gibt, den sich dicke Menschen einfach anziehen können, um auch die Szenen zu spielen, in denen die Zuschauenden Rosemary so sehen sollen, wie Hal sie sieht. Schön. Und schön? Das bedeutet hier automatisch dünn. Das Fett gehört zum Körper. Das Fett ist Körper. Es kann nicht einfach ausgezogen werden. Es gehört zu einem Menschen und je mehr es zu einem Menschen gehört, desto weniger Geld zahlen wir ihm für seine Arbeit, desto weniger fördern wir ihn und desto weniger Respekt erfährt er in unserer Gesellschaft. Der Körper kann versuchen, das Fett zu verlieren und ein Gewicht zu erreichen, welches dann als Indiz für Gesundheit und Selbstkontrolle gilt. Aber diese Norm, welche ökonomische und soziale Marginalisierung bedeutet, kann er nicht ändern. Angepasste Körper sind von finanziellem Vorteil. Die Körpermodifikation in Hinblick auf ein gesellschaftlich akzeptiertes Gewicht ist eins der Werkzeuge geworden im Werkzeugkoffer der erfolgreichen neoliberalen Frau, schreibt Johanna Oxala. Es bleibt dicken Menschen daher nur übrig, das Gewicht zu verlieren, wenn sie sich dieser Stigmatisierung nicht aussetzen wollen. Und weil diese Stigmatisierung uns alle potenziell betreffen könnte, ist daraus ein milliardenschwerer Markt geworden. Laurie Penny stellt in Fleischmarkt fest, wenn alle Frauen dieser Erde morgen früh aufwachten und sich in ihren Körpern wirklich wohl und kraftvoll fühlten, würde die Weltwirtschaft über Nacht zusammenbrechen. Jemanden für sein Dicksein zu verurteilen, scheint noch eher akzeptiert zu werden, solange man Gesundheit und nicht Schönheit als Grund dafür nennt. Dünnsein bedeutet Wellness. Wellness Gesundheit und Gesundheit moralische Überlegenheit. Das Zeitalter des neoliberalen Kapitalismus errichtet eine Industrie zu dem Zweck, uns unser Glücklichsein zu verkaufen. Self-Care nennt man das dann. Selbstfürsorge. Ich soll mich um mich selber kümmern und am besten Geld dafür ausgeben. Diese Industrie ist in den USA mittlerweile 52,5 Milliarden Dollar wert. In Deutschland sind es 6,4 und weltweit 450 Milliarden Dollar, die Menschen dafür ausgeben, sich wohlzufühlen. Wobei das Wohlfühlen eigentlich gar nicht mehr im Zentrum dessen steht, was diese Industrie von seinen KundInnen verlangt. Aus der Selbstfürsorge ist längst die Selbstoptimierung geworden. Es geht nicht mehr um die Sorge um sich selbst, um das Einwickeln in einer Decke, eine Tasse Tee am Abend zum Runterkommen, um einen Moment der Aufmerksamkeit für sich selbst. Es geht darum, sich so richtig in Schwung zu bringen, um sein Potenzial auch richtig auszuschöpfen, Geld verdienen, Geld ausgeben und dabei die beste Version sein, die man selber sein kann. Die Vorstellung, dass es eine andere Version von einem selbst gibt, die besser ist, erfolgreicher, schöner, eine andere Version, welche bloß darauf wartet, dass wir endlich mit dieser Saftkur anfangen. Tut mir leid. Ich glaube, ich habe dich verloren, Gwyneth. Weil du da in dieses Geschäft gegangen bist und ich da nicht mit rein wollte. Weil ich ja weiter spazieren wollte. Es ging da mal kurz um was anderes, Gwyneth. Kennst du Lori Penny? Oder hast du dich schon mal mit Antikapitalismus beschäftigt, Gwyneth? Aber hey, meine Schwester und ich, wir wollten vielleicht so sein wie du. Ein bisschen, Gwyneth. So dünn und blond und hübsch und erfolgreich und so. Wie wird man denn eigentlich so, Gwyneth? Ich google. Goop.
Firma. Founder, Gwyneth Paltrow. CEO, Gwyneth Paltrow. Beauty, Sexual Health, Wellness.
Weiter unten findet sich ein Bild von Gwyneth, die vor einer riesigen, aus Rosenblüten zusammengesteckten Vulva steht. Sie trägt eine weiße Hose und ein weißes, bauchfreies Top aus demselben glänzenden Stoff. Ihre Rippen zeichnen sich deutlich unter ihrer Haut ab. Gwyneth selbst strahlt und glänzt und leuchtet. Goop verkauft an seine KundInnen die hanebüchendsten Produkte zu unvorstellbaren Preisen. Ein 244 Dollar teurer Zahnpastatubenaufroller etwa. Oder 18 karätige Goldhanteln oder ein Spray zum Vertreiben von Vampiren. Die Liste der merkwürdigen Produkte, welche die Webseite verkauft, ist ebenso lang wie die der dazugehörigen Skandale. Die Jade-Eier etwa, welche durch das Einführen in die Vagina die Energie des Trägers klären und eine spirituelle Reinigung bewirken würden. Außerdem sollte das Tragen des Jade-Eis die Muskeln stärken und die Empfindlichkeit der Vagina erhöhen, die sexuelle Energie kultivieren, die Weiblichkeit intensivieren, die Lebenskraft beleben und die Chi-Wege klären. Die Eier wurden auf der Goop-Website zum Kauf angeboten, beworben mit dem zusätzlichen Vorteil des Hormonausgleichs und waren innerhalb weniger Tage ausverkauft. Die Reaktion der medizinischen und juristischen Einrichtungen folgte langsamer, mit einer Klage wegen falscher Werbung und medizinischer Behauptungen ohne Lizenz, die schließlich zu einer Geldstrafe von 145.000 US-Dollar und dem Rückzug der Eier aus dem Verkauf durch Goop führte. Auf der Website der Ärztin Dr. Jen Gunter finden sich zahlreiche Artikel, welche die Fragwürdigkeit und Risiken der von Goop angepriesenen Praktiken erläutern.
No Goop. We are most definitely not on the same side. Gwyneth Paltrow wants to take your money. The press is helping her. Gwyneth Paltrow wants to monetize menopause. Sorry, Gwyneth Paltrow. A lot of products and therapies offered on Goop are pseudoscience.
Die Skepsis gegenüber Goop scheint so weit verbreitet, dass ich mich frage, wer diese Produkte überhaupt kauft. Wer liebt Gwyneth Paltrow so sehr und wer liebt eigentlich Goop? Ich google.
Goop. Target Audience. High-income individuals, mostly women, with an interest in personal well-being.
Frauen misstrauen nachvollziehbarerweise der Art und Weise, wie sie durch herkömmliche Medizin behandelt werden. Der Gender Health Gap bezeichnet die Tatsache, dass die Welt der Schulmedizin für Männerkörper ausgerichtet ist. Beispielsweise wurde die Hälfte aller 2018 und 2019 neu zugelassenen Arzneimittel vorrangig an männlichen Versuchsgruppen getestet. Immer wieder berichten Frauen davon, von medizinischem Personal nicht ernst genommen zu werden. die Wunderheilenden mit ihren Mittelchen und Massagen und Anwendungen nehmen diese Frauen sehr wohl ernst. Sie hören zu und nehmen sich Zeit. Sie haben für alles eine Lösung und einen Termin. Ihre Praxen haben warmes Licht und angenehme Regenatmogeräusche. Ihr Heilen tut nur so weh, dass es gleichzeitig gut tut. Ein Geheimnis ist ein Weg, Wert zu schaffen. Und Wert hat keine Essenz, keinen Inhalt, keine Subjektivität. Wert ist eine magische Kraft, der Vorgang, etwas aus dem Nichts zuzuordnen. Dies muss versteckt, geheim gehalten werden, sonst fällt seine Fassade, wie der Zauberer von Oz. Esoterik ist ein von Natur aus elitäres System der Wissensproduktion, das für die wenigen, die Eingeweihten, die Auserwählten bestimmt ist, mit der Macht und dem Wissen einen Blick darauf zu werfen, was verborgen werden muss. Aber am Ende ist das Geheimnis, dass es kein Geheimnis gibt. Schreibt Susanna Crockford über das Heilen mit vermeintlicher Magie. Die Ausbreitung des Neoliberalismus passiert ungefähr zeitgleich mit dem Aufkommen der New Age-Bewegung in den 1970er bis 1980er Jahren in Nordamerika und Westeuropa. Und beides passiert in ähnlichen sozioökonomischen Kontexten. Der Begriff Neoliberalismus wird oft ebenso vage, verschwommen und diffus verwendet wie Spiritualität. Und beide Konzepte teilen strukturelle Merkmale. Spiritualität, so schreibt Susanna Crockford, sei wie der Neoliberalismus eine deregulierte Religion, ohne zentrale Autorität oder Glaubensbekenntnis oder Schrift. Außerdem ist Spiritualität privatisiert und basiert auf persönlichen inneren Erfahrungen. José Casanova sieht die New Age-Bewegung als Teil eines größeren Trends und spricht in dem Zusammenhang auch von der Privatisierung von Religion. Philosoph und Soziologe Michel Foucault analysiert Neoliberalismus als politische Rationalität. Seinen Beobachtungen zufolge hat sich das Verhältnis zwischen Staat und Ökonomie mit der Entwicklung des Liberalismus zum Neoliberalismus umgekehrt. War es vorher der Staat, welcher die Ökonomie regulierte, ist nun die Ökonomie der entscheidende Faktor in der Regulierung des Staates. Diese Entwicklung von Liberalismus zu Neoliberalismus wird vor allem mit der Politik von Margaret Thatcher in Großbritannien und Ronald Reagan in den USA in Zusammenhang gebracht. Ausgehend von deren Regierungsprogrammen in den 1980er Jahren hat sich der Neoliberalismus als führendes politisches Prinzip in Demokratien weltweit durchgesetzt. Neoliberalismus beschreibt eine Politik, welche das Anliegen der Selbsterfüllung des Individuums priorisiert und daher von Staatsregulation befreit. Im Neoliberalismus werde ich also so wichtig, dass alles andere ein bisschen egaler wird. Das Problem dabei ist, dass ich gar nicht wirklich so wichtig bin, sondern eigentlich vielmehr mein Geld, welches ich nicht habe und für welches ich dann hart arbeiten gehen muss, weil wenn ich hart genug arbeite, ich mir dann wieder alles leisten kann, was ich brauche, um so richtig schön individuell zu sein. Interessant ist, dass Spiritualität nicht nur strukturelle Ähnlichkeiten mit dem Neoliberalismus teilt. Spiritualität, wie Goop sie promotet, kann auch als Kultur gelesen werden, die eine Antwort auf unsere stark neoliberale Arbeits- und Lebensweise bietet. Gleichzeitig bietet sie sich auch als Beispiel narzisstischer Selbstbezogenheit an, in der wir unsere Selbstbeobachtungen in den Mittelpunkt unserer Weltwahrnehmung stellen. Anstatt langjährige Annahmen über den Körper von Frauen in Frage zu stellen, greifen die Produkte des Unternehmens einen der ältesten Gesundheitsmythen Amerikas auf. Dass körperliche Schönheit nicht nur ein Beweis für Gesundheit einer Person ist, sondern auch für ihre Anständigkeit. Wenn das Äußere perfekt ist, muss es das Innere auch sein. Goops Vision von Weiblichkeit ist rückschrittlich. Das Unternehmen schmeißt mit Worten feministischer Ermächtigung um sich. Empowerment hier, Vagina dort, alles ist Revolution und alle sind powerful working women. Das Patriarchat wird verschmäht und Sex-Positivity gefeiert. Goop beherrscht das Vokabular feministischer Ermächtigung. Es soll seinem Publikum, Frauen, die nach alternativen medizinischen und gesundheitlichen Interventionen suchen, in einem System, das sich nicht für ihr Wohl verantwortlich fühlt, das Gefühl geben, ernst genommen zu werden. Gwyneth schreibt nun gerne auf alles das Wort Vagina drauf. This smells like my vagina, steht auf der Duftkerze, die es für $75 auf goop.com zu kaufen gibt. Gwyneth denkt, sie setze damit ein feministisches Statement, weil das ja ein Tabuwort sei, Vagina. Und ich bin mir irgendwie sehr sicher, dass sie eigentlich Vulva meint, die nach Blumen duften soll, als wäre sie kein menschliches Körperteil, sondern ein welkendes Dekoobjekt. Was machst du denn da jetzt schon wieder? Nein, jetzt lass die Kerze stehen, Gwyneth. Geht eigentlich immer alles nach deinem Willen, Gwyneth? Tragen wir jetzt ernsthaft deine Kerze spazieren? Ich habe gesagt, keine Werbegeschenke. Jetzt pack das Feuerzeug weg. Moment mal. Rauchst du da gerade etwa, Gwyneth? You know that it would be untrue. You know that I would be a liar. If I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Gwyneths Feminismus ist scheinheilig. Er macht sich vor allem für Frauen stark, die so sind wie Gwyneth. Weiß, erfolgreich und reich. Und dabei will sie mit dem Feminismus vor allem eins: Geld verdienen. Alison Doyle beschreibt Gwyneth Paltrow als effortless white woman. Die effortless white woman zeichnet sich dadurch aus, dass sie sowohl privat als auch beruflich erfolgreich ist. Sie ist verheiratet mit einem weißen Mann. Die Effortless White Woman ist eine Mutter. Sie ist nicht zu unfruchtbar oder zu beschäftigt mit der Arbeit, um ihren weiblichen Verpflichtungen nachzukommen. Ihre Kinder scheinen sich allerdings wie von selbst zu erziehen, wie eingetopfte Kakteen. Die Effortless White Woman erzieht ihre Kinder nicht, sie genießt sie und wird von ihnen erfüllt. Die Effortless White Woman denkt mit großem Bedauern über ihre Kinder nach, als sie zur Arbeit geht. Die Effortless White Woman verdient eine Kajillion Dollar bei der Arbeit, also muss sie nicht zu sehr über ihre Kinder nachdenken, denn im Gegensatz zu den meisten Frauen wurde ihr Verdienstpotenzial nicht durch sie beeinträchtigt. Die Effortless White Woman genießt und erfüllt sich mit ihrer Karriere. Zwischen der Zeit, die sie mit dem Unterhalt ihrer Kinder, ihrer Ehe und ihrem Job verbringt, welche irgendwie endloser Freizeit gleichkommt, findet die Effortless White Woman Wege, sich zu amüsieren und sich selbst zu verwirklichen.
Was willst du denn eigentlich von mir, Gwyneth? Geld habe ich nicht. Und Liebe sollte man nur Menschen geben, die man anfassen darf, denke ich. Wer kannst du für mich sein, Gwyneth? Und wer kann ich für dich sein, Gwyneth? Wie willst du mich eigentlich haben? Geht es dir darum, dass es mir gut geht, Gwyneth? Oder geht es darum, dass ich bin wie du, Gwyneth? Ich habe das Potenzial dazu, glaube ich. Ich bin weiß und blond und weiblich und ich war sogar auch schon mal in Amerika. Ich kann auch ein bisschen singen und ich gebe die allerbesten Lifehacks, sagen meine FreundInnen. Kann ich also mitmachen, Gwyneth? Und habe ich dann auch ein Haus in Kalifornien und eins in Malibu und eins in den Hamptons? Das wäre ganz gut, glaube ich. Dann könnten wir auch mal im Real Life spazieren gehen. Könntest du dir das vorstellen, Gwyneth? Gwyneth! Gwyneth, du kannst doch nicht einfach wegrennen und mich hier mit der Kerze alleine lassen. You wanna know how I get away with everything? I work all the fucking time. From Monday to Friday, Friday to Sunday. I love it. I work.
Neoliberaler Postfeminismus integriert und feiert bestimmte feministische Ansprüche und koexistiert so gleichzeitig mit Ungleichheit. Coe Beck beschreibt in White Feminism, wie die weiße Frau der mittleren Oberklasse den Feminismus als einen Prozess der individuellen Befreiung versteht. Diese individuelle Befreiung wirkt als effektive Erzählung um Frauen Produkte, Erfahrungen und Bestrebungen zu verkaufen. Das Problem dabei ist, dass dadurch alles, wonach diese Frauen streben, im Bereich des Kaufbaren bleibt. Es ist bequem dort, in dem bestehenden System des neoliberalen Marktes auf der Seite der Profitierenden zu stehen. Beck beschreibt die Entwicklung des weißen Feminismus ausgehend von den berufstätigen Frauen der Oberschicht, welche den gleichen Zugang zu Macht, Geld und Prestige forderten wie ihre Ehemänner und Brüder. Im Zentrum stand dabei das kapitalistische Streben nach Macht, Geld und Prestige, welches verhindert, dass Frauen sich ganzheitlich gegen das System auflehnten. Weil wer ein Stück vom Kuchen abhaben kann, der sorgt schließlich dafür, dass der Kuchen schmeckt. Beck fordert den feministischen Kampf abseits der eigenen Interessen. Jeder, der sich für feministische Politik einsetzt, muss unabhängig von seinem Standpunkt verstehen, dass die Arbeit nicht mit dem Kampf um Chancengleichheit innerhalb der bestehenden patriarchalen Strukturen endet. Wir müssen verstehen, dass die Herausforderung und Demontage des Patriarchats im Mittelpunkt des zeitgenössischen feministischen Kampfes steht. Dies ist wesentlich und notwendig, wenn Frauen und Männer wirklich von überholtem, sexistischem Denken und Handeln befreit werden sollen. Was Gwyneth eigentlich verkauft, sind gar keine Produkte. Es ist ein Lebensstil. Der Lebensstil, bei dem es dir durch das Ausgeben von Geld besser geht. Als wäre da ein Paralleluniversum, in welches wir uns durch bestimmte Produkte oder Anwendungen beamen können. Aber eigentlich ist der Zugang zu diesem Paralleluniversum in Wirklichkeit nur Geld. Und zwar jede Menge Geld.
So now that we've got an understanding, I need to explain one last thing to you. When I say work, I mean you've got to work for yourself. Love yourself. Feed yourself. So you can be a winner.
Und mit den richtigen Produkten kurieren wir dann unser perfektes neoliberales Selbst. Gwyneths Vorstellung von Gesundheit produziert einen fetischisierten Zukunftskörper. Dieser Körper der Zukunft wächst in die Höhe. Er hat Spaß beim Schwitzen, er arbeitet viel, er altert anmutig, er reist nach London und Paris, nach Aspen und Hawaii, in die Hamptons, ins Napa Valley, nach Palm Springs. Er verbringt 48 Stunden Weekend-Getaways in San Francisco oder Santa Barbara und weiß, was er zu einer Sommerhochzeit anziehen soll. Er hat eine Morning-Skin-Routine und eine Abend-Skin-Routine. Dieser Körper der Zukunft trägt einen Pyjama für 800 Euro in XS, M oder L, weil die S ausverkauft war, aber die anderen Größen ihm auch passen. Er weiß, wie er zum Orgasmus kommt, der Körper der Zukunft hat Lust, seine Lust ist lustig und herrlich, sexy und unerwartet schön, seine Lust riecht nach Geranien- und Zedernholzextrakt, nach Damaskusrosen, Ambrettsamen und zitrusartiger Bergamotte. Der Körper der Zukunft verführt und ist geheimnisvoll. Der Körper der Zukunft hat keinen Krebs, er brütet Jade-Eier aus, er zündet sich jeden Abend eine Kerze an. Er weiß, was es bedeutet, wenn der Jupiter im Schützen steht, er schläft viel und ist gut und nachhaltig. Er backt Sauerteigpizza und preppt goldene Kurkuma-Tahini-Soße für die kurze Lunchpause im Office. Er weiß, wie man sich um Wunden kümmert, damit sie nicht vernarben, wie man seine Haut trockenbürstet und warum, wie man eine spa-artige Hydrotherapie-Erfahrung für daheim designt, wie man sich nach einem Streit wieder verträgt, wie man sein digitales Leben decluttert. Der Körper der Zukunft hat einen Vibrator, der immer heiß ist. Der Körper der Zukunft heilt sich selbst, er benutzt Zahnseide täglich und schläft nackt. Dieser Körper der Zukunft ist eine weiße Frau im Fluss. Wo sind wir hier denn jetzt angelangt, Gwyneth? Du bist ja komplett nass. Die Kerze kann ich jetzt aber nicht mit ins Wasser nehmen, das ist dir klar. Ich lass die jetzt hier stehen, dann sind die $75 futsch. Ja gut, das sind sie ja eh, weil du die Kerze unbedingt anzünden musstest. Du machst echt Sachen, Gwyneth. Ich wollte doch spazieren gehen und nicht zum Triathlon mit dir, Gwyneth. Ja, ich weiß, ich sollte mich mehr bewegen und nicht so viel Zeit im Internet verbringen. Dann wäre das auch nicht so ein Problem. Vielleicht, Gwyneth. Oh, das ist ja schön hier. Also im Wasser. Du hast recht, wenn man erstmal drin ist, ist es gar nicht mehr so kalt. Also, Gwyneth, ich glaube, ich muss dir etwas gestehen, Gwyneth. Vielleicht habe ich echt ein bisschen was gelernt, als ich mir Sex, Love und Boob auf Netflix angesehen habe. Also über mich. und meinen Körper. Und ja, vielleicht gehe ich irgendwann einmal zu einem Medium, um Kontakt zu meinen verstorbenen Freunden aufzunehmen. Oder ich mache so einen Pilztrip in Jamaika. Das wäre bestimmt total abgefahren. Eigentlich. Also, wenn ich nun ganz ehrlich bin, dann gibt es einen Teil von mir, der auch in diesen Fluss will. Der mit dir gemeinsam baden gehen will. In diesem Fluss. Aus Glück. Ich liebe Sauerteigpizza und 48 Stunden Getaways. Ich muss unbedingt mein digitales Leben deklattern. Ich wäre gerne eine Person, die nackt schlafen kann. Und ich hätte gerne einen Pyjama aus reiner Seide, den ich dann ganz schnell anziehen kann, wenn es an der Tür klingelt und mein immer heißer Vibrator geliefert wird. Ich will, dass mein Sexleben schamfrei ist und duftet und dass ich jeden Tag ein perfekt vorbereitetes, ausgewogenes, nahrhaft und nachhaltiges Mittagessen dabei habe. Ich will so eine krasse Girl-Boss-Energie haben und mein Leben so sehr im Griff haben, dass ich mein eigenes Familienmanagement so ganz locker neben meiner erfolgreichen Karriere erledige. Ich will Kinder, die mich lieben und für die ich immer da bin, wenn sie mich brauchen. Kinder, die aufwachsen ohne Angst vor einer zerstörten Erde, weil ich so viel von meinem fleißig erarbeiteten Geld in die Rettung unserer Lebensgrundlage investieren kann und natürlich alles, was meine perfekte Familie besitzt, nachhaltig ist. Ich will in so vielen Therapien und Behandlungen an mir gearbeitet haben, dass ich keine emotionalen Traumata an meine Kinder weitergebe und ich will ganz viele Freundinnen, die sich gegenseitig supporten. Und doch bleiben meine Gefühle gegenüber femininen Idealen kompliziert. Wie können sie das auch nicht sein? In einem System, das uns als Frauen seit Jahrhunderten dazu erzieht, uns zu hassen. Uns gegenseitig zu hassen. Und nochmal extra special neoliberal sich selbst. Ganz persönlich, individuell eigenhändig und ganz und gar einzigartig zu hassen. Vielleicht sollten wir aufhören, uns individuell für unser eigenes Glücklichsein verantwortlich zu fühlen. Vielleicht sollten wir uns gemeinsam zum Spazierengehen ermutigen und wenn wir dann an ein Flussufer kommen, ziehen wir uns aus und schämen uns nicht und wir gehen zusammen in den Fluss und wenn die Strömung stark ist, halten wir einander fest und wir stehen da, nackt im Fluss. Nicht, weil das gut für das Immunsystem ist. Es geht hier nicht um dein Immunsystem, sondern es geht darum, was wir dann sein werden. Gemeinsam, nackt, im Fluss. Ein Damm vielleicht. Ein Damm, der den Fluss dazu zwingt, seinen Weg zu ändern. Und nicht, weil ich es dann besser habe, sondern weil es alle dann besser haben. Und vielleicht, ganz vielleicht, können dann alle glücklich sein im Fluss.
Weiße Frau im Fluss oder Wer liebt Gwyneth Paltrow? Radio-Essay von Lena Reisner. Es sprach Katharina Bach. Ton und Technik Tanja Hiesch und Claudia Peike. Regie Felicitas Ott. Redaktion Mareike Mage. Produktion Südwestrundfunk 2022.